Artists for Artists. Tanztendenz München. Engagement für den zeitgenössischen Tanz. Side Talks. Reden wir über Tanz. Der Tanztendenz-Podcast. Im Gespräch. Choreografin Sabine Haas-Zimmermann und Choreograf Micha Purucker.
Ja, hallo und grüß Gott, hier ist Micha Purucker, freier Choreograf in München seit vielen Jahren und Gründungsmitglied der Tanztendenz. Ich sitze hier heute mit Sabine Haas-Zimmermann. Sabine, wir kennen uns schon länger, als es die Tanztendenz gibt. Wir haben zusammen gearbeitet, wir sind befreundet. Wir werden nicht darum kommen, dass es etwas persönlich wahrscheinlich wird. Deswegen würde ich mit einer ganz banalen, unpersönlichen Frage am liebsten gleich anfangen, damit wir uns nicht in den Anekdoten verlieren. Wie hast du angefangen zu tanzen? Was war der Start für deine Auseinandersetzung mit dem Körper? Und wie ging es überhaupt los?
Hallo Micha, wie schön, dass wir hier zusammensitzen. Ja, da muss ich wirklich ganz weit zurückgreifen. Ich bin ja aufgewachsen in Eckernförde in Schleswig-Holstein, direkt am Meer, und hatte schon als ganz kleines Kind eine ganz seltsame Angewohnheit. Das war noch vorsprachlich. Und zwar habe ich mich da am Boden rhythmisch hin und her gewälzt. Und etwas später ging das dann weiter. Da habe ich meinen Ton dann selbst vertont mit meinem ganzen Kinderliederrepertoire. Und ich denke mal, noch vorsprachlich habe ich wahrscheinlich mir selbst zu Glückshormonen verholfen. Das begleitet mich eigentlich von Anbeginn, mir das zu suchen. Tänzerisch, die erste Erfahrung war, ich war mit 6 Jahren in Kiel im Opernhaus und habe ein Ballett gesehen und bin da ganz aufgeregt geworden und habe gesagt, das, was die da machen, das will ich auch. Und dann habe ich relativ bald tatsächlich in Kiel angefangen zu tanzen. Meine Mutter musste mich jahrelang immer nach Kiel fahren. Und dann habe ich in der Schule auch angefangen zu tanzen in verschiedenen Projekten und war dann in Kiel zusätzlich noch in einem Jazz-Tanz-Ensemble. Da war ich die Jüngste, die anderen waren eigentlich alle schon ältere, Jugendliche und Erwachsene. Ja, und in der Schule habe ich ziemlich viel Theater gespielt, Tanz eingebaut, selbst inszeniert, auch schon im Schulrahmen, und habe zusammen mit einem Sportlehrer dann im Gymnasium Rock'n'Roll unterrichtet. Das ginge heute gar nicht mehr, weil
Versicherung.
Und dann darf natürlich ein männlicher Lehrer eine weibliche Schülerin überhaupt gar nicht anfassen. Also wir haben wirklich diese ganzen akrobatischen Sachen gemacht. Der hat sich mich um den Leib gewickelt sozusagen und haben aber eben das auch unterrichtet. Das heißt, so Tanz zu vermitteln, habe ich tatsächlich in der Schule schon begonnen.
Du, wie alt warst du da ungefähr?
Da war ich wahrscheinlich so 16, 17, irgendwie sowas. Also ich war ja in diesem Ensemble, ich habe an Workshops teilgenommen, da war ich immer die absolut Jüngste. Und da habe ich Jessica Evanson kennengelernt. Die hat eben auch ein paar Mal Workshops unterrichtet für diese Gruppe da. Und die habe ich eben schon, als ich noch zur Schule ging, kennengelernt.
Und das Kennenlernen von Jessica war dann der Anlass, dich aufzumachen in den Süden der Republik nach München, oder?
Ja, ich wusste auf jeden Fall, Tanz war immer absolut ein Traum, das beruflich zu machen. Und dann wird dann so und so oft gesagt, ja, das will jedes kleine Mädchen mal und das geht dann wieder und so weiter. Naja, ich habe dann doch mir nach dem Abitur ein Herz gefasst und habe echt zu Telefonhörer, Festnetz, gegriffen, Telefonbuch rausgesucht und Evanson in München und angerufen. Und dann war tatsächlich zufälligerweise ein paar Tage später schon ein Vortanzen. Und dann bin ich in den Zug gestiegen und nach München gefahren und habe das bestanden, meine Ausbildung angefangen zur Bühnentänzerin und habe dich ja gleich in den allerersten Tagen kennengelernt, Micha. Wir haben uns ja von Anbeginn ständig ausgetauscht, nicht nur dieses stundenlange noch und noch und noch Trainings besucht und uns unsere Körper eben ausgebildet und ausgelaugt, sondern eben auch eigentlich sofort angefangen, Stücke zu entwickeln, Sachen auszuprobieren überhaupt. Du hast damals angefangen, deine Bewegungssprache zu kreieren. Und ja, es war einfach eine irre intensive Anfangszeit schon gleich. Ich weiß, dass meine Mutter mich nach 2 Monaten besucht hat und vollkommen besorgt war, dass ich überhaupt nicht schlafen konnte mehr, damals schon, weil ich so aufgedreht war und so und der Körper so auf Hochtouren lief. Das war schon eine irre aufregende Zeit von Anfang an.
Es waren halt auch die 80er Jahre, das war sehr, sehr hochtourig alles.
Ja, absolut, genau. Ich habe ja parallel dazu auch noch angefangen, Theaterwissenschaft zu studieren. Prägende Leute da waren zu der Zeit Claudia Jeschke und Wilfried Passow, mit dem ich auch privat eng befreundet war. Der hat mich ständig mitgenommen in Premieren. Ich habe wirklich wahnsinnig viel angeguckt und auch eben internationale Produktionen, die nach München kamen, angeguckt. Aber das Hauptaugenmerk war auf jeden Fall die ganze Zeit auf unseren tänzerischen Aktivitäten. Und wir haben ja nicht nur vor uns hingebastelt, sondern immer Sachen entworfen und dann alle naselang Studioaufführungen gemacht. Und das war schon ganz schön beachtlich, so in meiner Erinnerung. Da gab es ja tatsächlich Dance Energy auch schon und ich war Teil deines Ensembles. Und wir hatten gerade irgendwelche Stücke in Arbeit und es gab die Dachauer Hallen natürlich auch schon. Das war ja ein Kreativquartier, das es in dieser Reichhaltigkeit und dieser Art einfach seitdem gar nicht mehr gab, jemals in München, denke ich. Das war schon einfach eine wahnsinnig besondere Zeit. Wir haben jedenfalls dort gearbeitet und ich war eigentlich noch gar nicht ganz fertig mit meiner Ausbildung zur Bühnentänzerin, als ich eigentlich zufällig Edward Locke's Company La 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 Human Steps kennengelernt habe. Und dann haben wir alle ja damals in der Alabama-Halle deren Stück Human Sex angeschaut, mit dem die Weltfurore erlangt haben. Das war ja einfach bahnbrechend. Und diese Produktion hat mich mitten ins Herz getroffen. Ich war wirklich vollkommen erschüttert.
Ich glaube, alle. Also ich erinnere mich, wir saßen nachher. Ich weiß nicht, ob wir in der gleichen Vorstellung waren, das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass wir irgendwie noch eine halbe Stunde nach Ende der Vorstellung fast heulend da drin saßen.
Ja, genau. Das war eine Körperlichkeit und ein Ausdruck und eine Unbedingtheit und Unmittelbarkeit, wo man gar nicht wusste, dass es das gibt, aber wo man dachte, das ist es eigentlich. Ja. Danach lächzt man eigentlich. Ja. Naja, und ich hatte die ja, wie gesagt, im Vorfeld schon kennengelernt und war eingeladen, nach der Vorstellung hinter die Bühne zu kommen und habe das dann auch gemacht und war irgendwie so halb besinnungslos und bin so ein bisschen mit denen um die Häuser gezogen. Die wollten wissen, was sind die Polen, Bars und Plätze und so. Und Edward Locke hat mich dann einfach so ganz banal gefragt, ja, kannst du dir vorstellen, sowas auch zu machen? Und dann habe ich gesagt, ja. Ja, also würde ich gerne, aber kann ich ja gar nicht. Die zeichneten sich ja aus durch diese extreme Akrobatik. Die Frauen fingen die Männer und so weiter. Naja, und dann hat der mich aber dazu überredet, so eine private Audition zu machen. Und ich so, ich habe mich dann versucht, aus der Affäre zu ziehen. Ja, ich habe ja gar keine Turnschuhe dabei. Und dann hat er gesagt, ja, dann gehst du halt jetzt und holst dir ein paar Turnschuhe. Und dann habe ich auf dem Weg nach Hause aus der Telefonzelle, also Handys, gab es ja überhaupt gar nicht, Micha, dich angerufen und gesagt, was mache ich denn jetzt, wie Hilfe? Und du hast gesagt, bist du bescheuert? Du gehst da jetzt hin. Was hast du zu verlieren? Gar nichts. Ja, dann bin ich in die eiskalte Alabama-Halle zurück und habe mir einen Ruck gegeben und Anlauf genommen und habe, ich weiß nicht, 30 Mal diesen Drehsprung gemacht und dies und das und jenes. Und dann habe ich mich danach wieder umgezogen und dann kam er und hat gesagt, überleg es dir gut, ich hätte dich gerne in die Company. So.
Halleluja.
Halleluja, genau. Also das absolute Wahnsinn, ich konnte es überhaupt nicht fassen, mit denen irgendwie zu tun zu kriegen, eingeladen werden, mit denen zu arbeiten, also unfassbar.
Du warst sehr, sehr leicht, du konntest super springen und so, aber du warst von der Physis her völlig anderes Paket, als wie die unterwegs.
Ja, genau. Ich war also in... zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht muskelbepackt genug sozusagen. Aber ich habe dann tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen meine Wohnung untervermietet und bin dann wirklich in den Flieger gestiegen und im Schneesturm bei minus 27 Grad in Montreal angekommen und habe angefangen mit denen zu proben, zu trainieren und für Auftritte mich vorzubereiten. Und dann ist das aber daran gescheitert, dass ich die Arbeitspapiere nicht bekommen konnte für Kanada. Das sollte eigentlich sofort auf Tour gehen und so weiter. Dann haben wir das verschoben und dann habe ich meine Koffer wieder gepackt, nachdem ich ein paar Wochen an Human Sex mitgearbeitet hatte und bin nach New York gefahren mit zwei schrottigen Koffern voll mit Tanzklamotten und hatte da über drei Ecken aufgetan, bei wem ich da irgendwie zunächst einmal unterkommen könnte. Freundin von einer Freundin. Und dann sind wir in einem vollkommen abgerissenen Viertel in Alphabet City. Damals wirklich noch rechts und links waren die Häuser abgefackelt. Es war eine Gegend, in der man eigentlich gar nicht sein sollte.
Die ganze Stadt war in den 80er Jahren vollkommen kaputt. Das
genau.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Ja, genau. New York wirklich einfach in einem vollkommen anderen Zustand. Aber es war natürlich einfach irre, irre. Ich bin jetzt in New York und habe dann da trainiert wie blöd. Und zwar natürlich wegen La 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 auch, also so ganz verrückte Sachen mir gesucht. Zum Beispiel so ein Schnellkrafttraining. Ein Bodybuilder, also ein Ägypter, der nur so halb so groß war wie ich, aber dreimal so breit, der hat wirklich Hand angelegt und mich so gepusht und gepowert, dass ich eben diese Sprünge, ich konnte zwar sehr hoch springen, aber so dieses wahnsinnig schnelle Anziehen der Beine und die Frequenz, in der man eben springt, das habe ich mit dem trainiert und mich eben weiter vorbereitet. Und habe außerdem natürlich auch Tanzsachen kennengelernt, die ich bis dahin aus München eben noch nicht kannte. Kontaktimprovisation, ganz wesentlich. Habe da wirklich mit Leuten gejammt über eine längere Zeit, die dann später auch alle Choreografen wurden. Benoît Lachambre zum Beispiel, wir haben das irgendwie rumgegoogelt auf der Erde. Ich glaube, wir waren in der Gruppe von Lisa Nelson. Und noch einige andere, die dann wirklich bekannt und berühmt wurden, auch als Choreografen. Und überhaupt in New York hat sich meine Tanzausbildung sehr erweitert, würde ich mal sagen.
Es war ja eigentlich damals so, dass man in New York gewesen sein, oder in Amerika war hauptsächlich in New York gewesen sein musste eigentlich. Ja.
Ja, und ich hatte dann auch schon lauter Jobangebote in München wieder. Und bin dann eben in München gelandet und hatte einen irrsinnigen Speed drauf, so den New Yorker Speed. Ich weiß noch, dass ich dachte, hey Leute, jetzt, wir können doch nicht ständig Pause machen. Lass uns doch mal weiterarbeiten, so, das gibt's doch gar nicht. Genau, und habe da aber in verschiedenen Produktionen, die dann auch wiederum in den Dachauer Hallen zur Aufführung kamen, total ambitioniert weitergearbeitet. Und da fing auch meine intensive Arbeit mit Jenny Coogan an, mit der ich über Jahre ein Programm entwickelt und immer weiterentwickelt habe. Wir waren die meist tourende deutsche Gruppe zu der Zeit in den Jahren.
Es war auch sehr besonders. Das waren Duette mit zwei Frauen Und das gab es überhaupt nicht, glaube ich.
Ja.
Und wie ihr miteinander umgegangen seid und von den Körpern, die ihr hattet. Das war schon sehr, sehr besonders, fand ich.
Genau, das war eine ganz intensive und sehr fruchtbare Zusammenarbeit, künstlerisch total befriedigend auch. Und war wirklich so eine Zeit, wo ich allein von der künstlerischen, von der Bühnenarbeit wirklich leben konnte. Das war ganz besonders, obwohl ich tatsächlich auch nebenher schon Tanz unterrichtet habe, auch in den Jahren. Aber die Hauptsache war wirklich die Bühnenarbeit. Ich war auch in den Produktionen einiger anderer Münchner Choreografen, in einer Riesenproduktion von Bonga Voges, mit der wir auch eingeladen waren zur Documenta. Und du hast mir ja auch in der Zeit ein wahnsinnig schönes Solo auf den Leib geschneidert. How to Destroy Angels, ein Stück mit mir und einem Stahltisch. Und dieses Solo habe ich aber eben sehr viel gezeigt in den Jahren. Genau, und das war die Zeit im Übrigen, wo ich auch mit dem Theater Winterquartier in Berührung kam. Und zwar, weil mein damaliger Freund, ein Schauspieler, der hat Akrobatik unterrichtet und das war ja auch weiterhin mein Steckenpferd, so habe ich den kennengelernt. Und der war Teil des Winterquartier Theater Ensembles. Mit denen bin ich dann eingezogen, wir hatten eine riesige WG und das ging mit diesem 24-7 weiter. Wir hatten ein Studio, wo wir unterrichtet haben. Ich habe Tanz unterrichtet, die anderen Akrobatik und Schauspiel und Gesang und was weiß ich. Und ansonsten waren wir in unserer WG bis nachts und die Nacht durch und die anderen waren alle Kettenraucher. Ich weiß, dass man irgendwie manchmal gar nicht sehen konnte, wer ist jetzt eigentlich alles gerade in der Küche. Aber die Gespräche gingen wirklich ununterbrochen um Kunst. Es ging um Kunst und es ging um Körperinszenierung eben. Nicht reines Sprechtheater, sondern wirklich so Körpertheater.
Ein physisches Theater.
Das war aber auch sehr aufreibend und man ist ganz schön rücksichtslos mit sich selbst und auch mit den anderen umgegangen. Ein Song aus der Zeit, Lust for Life, ist einfach stilprägend, denke ich. Man hatte einfach Lust, sich zu vergeuden,
ja,
sich zu verbrennen, nichts zurückzuhalten, einfach zu explodieren. Und das war auch so das Selbstbild, dass das so gehört, dass man sich dem total verschreibt und diese Unbedingtheit lebt.
Ich denke, dass es zwei Sachen sind. Das eine, diese sich vergeuden oder sich verschwenden, gerne, ja, oder sich hingeben,
ja,
gerne. Und auf der anderen Seite aber auch so ein Hedonismus, der gleichzeitig auch in den 80er Jahren da war, oder an dem ich mich erinnere. Man hat es ja nicht irgendwie als Selbstquälerei oder so empfunden in dem Moment. Ich glaube, es war wirklich der Versuch, sich auf eine Art und Weise zu spüren, die einfach raffer ist irgendwie,
ja,
als das, was sonst im Angebot war vorher.
Ja, einfach machen, loslegen, mutig sein, alles jetzt, sofort und noch mehr.
Ich glaube auch, dass das schon auch irgendwie letztendlich ein Erbe des Punks war.
Ja.
Einfach mal machen, hinstellen, gucken und dann sehen wir es schon.
Ja.
Und das ist schon toll gewesen,
ja,
kann ich mal wirklich sagen.
Absolut. Im Gegensatz zu heute, die jungen Tänzer, die ich jetzt so beobachte, die sind ja natürlich viel achtsamer. Die achten auf ihren Schlaf und auf ihre Gesundheit und auf ihre Ernährung. Meine Güte, meine Ernährung, das war ja überhaupt gar kein Thema. Ich weiß, dass ich...
Irgendwas musst du ja gegessen.
Ja, aber damit habe ich mich gar nicht aufgehalten. Und ich finde es eigentlich natürlich gut, dass heutzutage die Jungen darauf achten, sich gesund zu erhalten, ihr Instrument auch gesund zu erhalten. Ist ja ganz klar, was wir gemacht haben in den 80er Jahren, ist einfach radikaler Raubbau an meinem eigenen Körper natürlich auch. Nachdem wir Vorstellungen getanzt hatten und sowieso schon vollkommen alle waren, sind wir dann ja noch den Rest der Nacht in die Clubs gegangen und haben uns dann nochmal doppelt und dreifach verausgabt, weil es einfach so geil war. Weil es einfach das war, was man gesucht hat, wie man sich spürt.
Ja.
Es ging immer ums Fühlen. Und die großen Gefühle zu teilen mit anderen auch, das mit anderen zu teilen.
War das dann auch der Anlass, dass du angefangen hast, selber zu choreografieren?
Das selber choreografieren zu wollen, das kommt sicher einerseits davon, dass ich einfach selber immer so viele Ideen hatte, die ich umsetzen wollte. Und dass ich andererseits mich nicht einfach als Tänzerin nur verdingen konnte für Sachen, hinter denen ich nicht wirklich stehen konnte. Ich war da sehr wählerisch. Und das hat sicher zu tun mit den Inhalten, die dann jemand transportieren will und ob mir das von der Körperlichkeit authentisch vorkam oder aufgesetzt. Mir ging es nie um Bewegung, um der Bewegung willen, sondern das hat immer eine Motivation von innen, warum möchte ich etwas sagen und so weiter. Und da hat es sich mit uns beiden wahnsinnig gut getroffen, diese Seelenverwandtschaft. Ich denke, wir waren auf der Suche nach ähnlichen Ausdrucksformen auch.
Und Intensitäten, denke ich auch.
Ja, eine Intensität, eine Körperlichkeit. Wir haben so tolle Stücke gemacht, mit denen wir ja international auch getourt sind und hatten in den Stücken ja auch beide viele Partnering-Sequenzen. Das heißt, wir sind unmittelbar körperlich miteinander umgegangen. Und wie schön ist das denn, dass ich wie einen Abdruck immer noch weiß, wie du dich in meinen Armen anfühlst. Das finde ich irgendwie wirklich total irre, wenn man wirklich diese Körperlichkeit in sich auch behält.
Behält, ja. Also ich spüre das auch noch, wie das war. Eine Wolke.
Du hast ja so einen Spitznamen für mich gehabt, weißt du das noch?
Nö.
Du fandest mich immer so pathetisch.
Ach, stimmt.
Dass du mich ja. Patine genannt ja, hast. Genau, ich hatte romantische Anwandlungen, ganz bestimmt. So meine größte Arbeit musste natürlich um die große romantische Liebe gehen. Und dann habe ich so ein multimediales Spektakel namens O Tristan entworfen. Das ist, war mir eine totale Herzensangelegenheit.
Die hattest du im ICANN?
Genau, da haben wir den Boden aufgemacht und da kam eine Riesenprojektion aus dem Boden.
Und das war ein Riesending, ich erinnere mich.
Ja, ein Riesending. Ich habe wirklich recherchiert, was sind Körperbilder, was sind Bewegungen und Unterwerfungsgesten und was weiß ich. Und habe wirklich mittelalterliche bildende Kunst studiert. Was sind da für Körperbilder, für Handhaltungen und so weiter. Und habe das alles zu Tanz verwoben. Und diese Produktion sollte dann eigentlich weitergehen. Ich war im Gespräch mit Bayreuth. Da sollte ich eigentlich so ein Rahmenprogramm für die Wagner-Festspiele werden. Und dann ging aber alles etwas anders weiter. Denn da wurde ich unvorhergesehenerweise schwanger.
Tja,
kann auch passieren.
Große Liebesgeschichte auf die Bühne stellen und dann nicht schwanger werden, schlecht.
Genau, muss man sich nicht wundern.
Muss man sich nicht
wundern. Genau. Ja, und da, ehrlich gesagt, habe ich natürlich schon das Gefühl gehabt, jetzt ist mein Platz eben da. Wir haben dann ja zwei Kinder bekommen. Ich konnte mir nie vorstellen, unsere Kinder irgendwie fremd verwalten zu lassen und mich selber dann irgendwie auf Tournee zu begeben. Das hat natürlich die künstlerische Arbeit mindestens mal ziemlich unterbrochen. Genau, ich habe weiterhin eigentlich auch ununterbrochen Tanz unterrichtet und war zu der Zeit auch in der Ausbildung zur Feldenkreislehrerin. Das war eigentlich Resultat von einer Lebenskrise, wenn man so will. Meine Mutter ist viel zu früh gestorben und da war auch so ein bisschen die Frage, wie finde ich jetzt Halt? Ich dachte dann zunächst, das ist etwas, was ich dann auch werde unterrichten können. Und mir war anfangs gar nicht klar, wie wahnsinnig viel das mit mir selber zu tun haben würde und wie viel ich davon selber profitieren würde können, das zu praktizieren. Und tatsächlich die Leichtigkeit zu lernen. Wir hatten drüber gesprochen, die 80er Jahre, da wollte man sich so extra irgendwie schwer machen. Es konnte gar nicht schwer genug sein. Ich habe ja irgendwie Leute gefangen, auch in deinen Stücken, die waren schwerer als ich. Und wieso, das war gar keine Frage. Ich habe immer die Sachen gemacht, die besonders tricky waren, die akrobatischen Sachen, die athletischen Sachen. Und hatte auch eigentlich so das Selbstbild, das gehört dazu, ich muss kämpfen, wenn ich was will. Ich hatte eine Wirbelsäulenverletzung auch, war mir gar nicht so bewusst, aber ich habe mit total krassen Schmerzen getanzt. Da war das eigentlich dann ganz hilfreich für mich selber, so in diese Richtung anzufangen, zu forschen.
Ja, auch eigentlich total schlüssig, dass man erst sagt, man sucht den Widerstand und dann irgendwann, und das hat ja auch nichts mit dem Älterwerden zu tun, denke ich, sondern einfach damit, dass man was anderes dann wieder sucht. Und dann gibt es die neue Milde im Anschluss.
Ja, es gibt wirklich eine Schlüsselsituation, die vollkommen verrückt war. Ich hatte nach den ersten 2 Wochen Feldenkreistraining eine Vorstellung, eine wichtige Vorstellung, und dachte, um Gottes Willen, jetzt habe ich 2 Wochen nur am Boden rumgelegen und nichts gemacht, nur in mich hineingespürt. Und dann bin ich da auf die Bühne gegangen, das Stück fing an und ich konnte es überhaupt nicht fassen, wie leicht es mir gefallen ist, wie viel mehr ich mitbekommen habe von meinem eigenen Tun und das mit leichter Hand steuern konnte. Es war wirklich vollkommen überraschend und total überwältigend. Und da habe ich natürlich kapiert für mich selber, was die Feldenkreismethode vermag, was das für eine Schulung ist für einen selbst und was für Sinn das macht, das auch weiterzugeben, dass man wirklich spürt, wo ist man überhaupt und wie viel Aufwand muss ich treiben und was kann ich alles weglassen, um das zu tun, was ich tun will. Ich habe unter anderem eine Inszenierung gemacht, da war Teil des Ensembles auch eine blinde Sängerin. Und das wollte ich aber überhaupt nicht als besonderen Bonus ausstellen oder so. Das heißt, ich habe mit der so gearbeitet, dass wer das nicht wusste, der hat das auch überhaupt nicht gemerkt. Und das macht vielleicht auch klar, dass das wichtig ist, dass man sich spürt, also dass sie sich spüren konnte, damit sie weiß, wo sie ist und wie sie von da aus agieren kann, sich im Raum überhaupt bewegen kann. Und das begleitet seitdem natürlich auch meinen Tanzunterricht. Ich habe jahrelang Jazzdance unterrichtet und dann ziemlich früh schon das, was ich jetzt zeitgenössischen Tanz nenne, damals noch New Dance genannt habe, wo das eben wirklich auch um Spüren ging.
Ich denke, diese New Dance-Geschichte war ja auch eine Abgrenzung gegenüber dem kanonifizierten oder die kanonisierten klassischen modernen Tanz wie Graham Cunningham und Trisha Brown. Es gibt eben kein Repertoire an Bewegungen, sondern man begibt sich auf die Reise und schaut dann, wo man ankommt. Und auch wichtig, glaube ich, war schon auch, dass man vermehrt auf Release gesetzt hat damals.
Ja, ja, ich denke, wir wollten auch auf der Bühne Körper sehen, die nicht irgendwie permanent unter Hochspannung stehen, sondern wo man auch merkt, irgendwie, wie geben die absolut nach, wie schmelzen die in den Boden, um dann von da aus wieder sich aufzumachen und zu explodieren. Und mir geht es bis heute so, dass wenn das gut läuft, bin ich da total dabei und muss immer aufpassen, dass ich nicht meinen Nachbarn auf den Stoß falle, weil ich so mitempfinde mit dem, was ich da sehe und mich das mitreißt, wenn es gut läuft. Das funktioniert aber nur, wenn der Tänzer auf der Bühne sich spürt, dass jemand wirklich körperlich für etwas steht. Dass das eine Bedeutung hat, dass man seinen Arsch für etwas hinhält. Das birgt richtig viel Risiko, aber das ist auch was.
Und darin versuchst du ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die Kolleginnen und Kollegen, die du coachst, irgendwie zu bestärken. Irgendwie, wo ist euer Arsch und haltet ihn hin?
Genau. Die jüngsten Arbeitsfelder, die mir total viel Spaß machen, ist Nachwuchschoreografinnen und Choreografen zu coachen, auch hier im Rahmen von der Tanztendenz mit unseren offenen Studios. Ich glaube, das kann ich mit der langjährigen Erfahrung ganz gut. Ich sehe sehr schnell, was ist da, was ist für ein Potenzial da, was machen die eigentlich? Und dann höre ich mir selbstverständlich an, was wollen die denn gerne machen, was soll rüberkommen? und ihnen dann zu verhelfen, dass das auch rüberkommt, was sie wirklich wollen, dass das dann auch zu sehen ist und zu spüren ist für den Zuschauer.
So soll es sein.
Und das ist eben etwas, was ich immer schon im Tanz versucht zu unterrichten und über die Feldenkrais-Methode. Da habe ich natürlich Skills dazu gewonnen, wie man das macht, dass man sich selber besser wahrnimmt. Und das führte mich dann natürlich auch zu meinem nächsten Arbeitskapitel, was ja auch in den letzten Jahren ziemlich groß geworden ist, nämlich die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen an Schulen, in Schulprojekten. Ich habe das Glück gehabt, wirklich mit so vielen Kindern von der 2. bis zur 12. oder 13. Klasse zu arbeiten, in allen möglichen Schulformen, in allen möglichen Stadtteilen. Und man kann sich gar nicht vorstellen, also das ist wirklich ganz schockierend, wie entfremdet die Schulkinder auch klein schon von sich selbst sind, dass sie sich gar nicht an den Boden legen mögen und dass sie einander gar nicht anfassen wollen oder sich die Hand geben wollen. Und das mittels so spielerischer, leichter, witziger Bewegungsangebote zu vermitteln. Wo ist der Boden unter meinen Füßen, unter meinem Körper, von dem aus ich agiere, wo ich mich zunächst einmal selber spüre und dann merke, ich kann mich bewegen und ich kann, indem ich Bewegung gestalte, mich künstlerisch ausdrücken, auch noch mit den anderen zusammen. Wir können gemeinsam was erschaffen, wo dann ein vollkommen überwältigtes Publikum sitzt und fassungslos ist. Das wirkt sich natürlich auf die ganze Schulfamilie aus.
Die haben ihre Kinder so noch nie gesehen.
Die haben ihre Kinder noch nie so gesehen. Die Lehrer haben ihre Schüler noch nie so gesehen.
Das wird auch zum anderen Selbstbild. Dann
genau.
Denke ich auf alle
genau.
Fälle.
Plötzlich erfährt man über das eigene Potenzial was Neues. Und das verändert das Selbstbild.
Ja. Und damit den Umgang auch mit den anderen.
Den Umgang mit sich selbst, das ist das Wichtigste, denke ich. Wo bin ich selbst? Wie gehe ich mit mir um? Was erwarte ich, wie die anderen mit mir umgehen? Und deswegen muss ich mit den anderen auch so umgehen. Das heißt, das ist eine permanente Wechselbeziehung.
Wäre das schon ein schöner Schlusssatz? Wie gehe ich mit mir um und wie gehe ich mit dem anderen um?
Das ist auf jeden Fall ein politisches Statement, was, denke ich, zusammenfasst, was mich ein Leben lang vielleicht schon antreibt. Und ich habe immer intuitiv Entscheidungen getroffen und habe dann gemacht. Und wenn ich aber jetzt nachdenke, wenn ich reflektiere, macht das natürlich alles total Sinn, dass das alles mit dem Fühlen zusammenhängt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, dass es mir immer ums Fühlen ging und dieses Spüren lernen, also die Selbstwahrnehmung zu entwickeln, um damit sich in die Welt zu ergießen,
stürzen.
Sich in die Welt zu stürzen. Das ist, glaube ich, das, was mich immer schon antreibt.
Weiter so. Dankeschön. Tschüss.
Danke dir.
Mehr Podcasts und Interviews zu Tanz in München gibt es im TT-Mac auf www.tanztendenz.de. Der Tanztendenz-Podcast Zeit Talks wird unterstützt durch das nationale Performance-Netz Stepping Out, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen der Initiative Neustadt Kultur, Hilfsprogramm Tanz, sowie durch das Kulturreferat der Landeshauptstadt München.